ARD.
Berlin Sounds Inside.
Hallo, mein Name ist Anja Kaspari. Seit Jahrzehnten bin ich Musikjournalistin in Berlin. Aber ich war auch mal jung, 16 Jahre, Teenager und so. Damals fand ich den schwarzhaarigen Jungen so süß, der Sänger von Alphaville war. Der mit dem, entschuldige bitte Marian, Narbengesicht. Ja, auch das fand ich sexy. Ich hatte damals auch ein Poster von Marian Gold in meinem Kinderzimmer. Ich habe getanzt auf Big in Japan. Und auf Forever Young haben wir auch getanzt. Aber Blues, so wie wir es damals nannten. Also Engtanz mit Umarmen und so. Eventuell auch Küssen. Beim Blues haben sich ja manche Jungs so kleine Colaflaschen aus Glas in die Jeans gesteckt. Ist echt wahr. Also mein 2 Jahre älterer Bruder hat das definitiv gemacht. Und warum? Damit die Mädchen, die er an sich presste, dachten, er mag sie. Hey, dazu passt eigentlich auch das Thema Eunuchen, das ich gleich mit Marian Gold anschneiden werde. Der ist übrigens auch 40 Jahre später noch ein ganz toller Typ. Aber hört doch selbst. Heute zu Gast ein Mann, der Musikgeschichte geschrieben hat, vor allen Dingen in den 80ern. Einer der wenigen deutschen Musiker, der auch international erfolgreich ist. Herzlich willkommen, Marian Gold.
Hallo.
Hallo Marian. Du hast anno 83, das ist ja schon viele Jahre her, 1983, das bekannte Synthie-Pop-Trio Alphaville gegründet und hast eigentlich mit deinen Songs zumindest meine gesamte Jugend begleitet. Ich war auch ein bisschen verliebt in dich. Wie alle Frauen.
Ja.
Wie jetzt schon sprachlos.
Wer hat, der hat.
Wer hat, der hat, okay. Eure erste Single war die hier. Die erschien im Januar 1984.
Ja, und die war schon so alt, dass ich hier einfach nicht veröffentlichen wollte. Geschrieben habe ich die 1979.
Also ich habe auch jetzt erst mitbekommen, dass es ein Berlin-Song ist.
Genau, das ist tatsächlich ein Song, einer von den ganz wenigen Songs auf dem ersten Album, die wir tatsächlich schon in Berlin geschrieben haben. Weil wir Anfang der 80er Jahre dann für dreieinhalb Jahre in Münster waren. Und als es mit Alphaville losging, 1984, waren wir immer noch in Münster. Ein Jahr später sind wir dann aus dem Exil sozusagen wieder nach West-Berlin zurückgekehrt.
Aber warte noch kurz. Also du bist ja eigentlich in Herford geboren, ne? Also
ja,
in Nordrhein-Westfalen. Und wann kamst du, warum nach Berlin? Bist du vom Bund geflohen? Damals war ja hier...
Nee, ich bin aus dem Bund raus. Sie haben mich rausgeschmissen da.
Also du hast Wehrdienst?
Ich habe Wehrdienst geleistet. Damals waren es, glaube ich, 15 Monate und ich bin nach 10 Monaten rausgeflogen wegen diesem Befehl- und Gehorsam-Ding, das war nicht so meins. Und bin dann, wie viele damals, die eigentlich keinen Plan hatten, in West-Berlin gelandet. Und das lag einfach daran, weil ich wirklich nicht wusste, was ich jetzt machen sollte, als ich aus dem Bund als ich da rausging, also praktisch wirklich aus der Kaserne rausging. Und dann bin ich einfach mit dem nächsten Zug von Plön aus nach Hannover und habe gesagt, der nächste Zug, der irgendwie da auf dem Bahnsteig hält, den steige ich ein. Und das war der von Paris nach Warschau, glaube ich. Und die letzte Station, wo man als Wessi noch die Chance hatte auszusteigen, war dann West-Berlin.
Und aber hast du deine Eltern
bin ich
noch
am
kurz
Bahnhof
gestalten?
Zoo da angekommen. Und ja, das ist eigentlich auch eine Szenerie, die in dem Song Big in Japan eben auch eine Rolle spielt.
Drogensüchtige am Bahnhof Zoo?
Ja, also nicht nur Drogensüchtige, sondern alles, was eine Rolle in der normalen Welt spielt, versammelte sich da. Ja, das waren jetzt nicht nur Drogenabhängige, sondern das waren ja Freier, das waren irgendwie Prostituierte, waren verlorene Alkoholiker und teilweise eben auch ganz interessante Menschen. Aber
wo hast du denn dann in Berlin gewohnt? Hast du deinen Eltern Bescheid gesagt? Hattest du
Freunde? Nee, ich war dann für 5 Jahre eigentlich von der, ich war weg. Ich war dann wirklich, West-Berlin war damals, das war ein Ort, sowas gab es vorher nicht und wird es danach auch nie wieder geben. Das war ein Ort, der außerhalb von allem war irgendwie. Und also rein geografisch, also eingerahmt von diesem eisernen Vorhang sozusagen, umringt von Minenfeldern und allen möglichen Schützengräben, was weiß ich nicht, Wachtürmen und so weiter, komplett isoliert. Und wenn man da ankam, das war so, als wenn man die Tür hinter sich zuschmeißt und das vorige Leben bleibt draußen.
Und hattest du denn dann auch so Kontakt in diese damalige Szene, weißt du, die Punk-Szene um Blixer Bargeld zum Beispiel?
Nee, überhaupt nicht.
SO 36 Risiko, ja. Das war gar nicht deins?
Nee, das war viel zu zivilisiert. Also
du hingst nur am Bahnhof Zoo mit Christiane F. ab, oder was?
Nein, also Gott sei Dank nicht, aber ich war wirklich, ich hing einfach mit ein paar Punks ab, die irgendwie gar nichts vorhatten, auch nicht Musik zu machen oder Maler zu werden oder was weiß ich, was man sich damals irgendwie so vorstellte, sondern einfach Jungs, die keinen Bock auf nichts hatten und irgendwie möglichst viel Spaß haben wollten. Das waren so die ersten anderthalb Jahre. Und ich war mehr oder weniger wohnungslos. Also wir haben in verschiedenen besetzten Häusern gewohnt, aber auch ohne diesen politischen Anspruch. Das war einfach eine vollkommen nihilistische Zeit.
Mhm. Hattest du damals schon diesen, da kommen wir jetzt auf den Anfang zurück, diesen tollen Look, diesen 70er Glam-Look, also eigentlich auch so ein bisschen so androgyn, vielleicht so genderfluid, würde man heute sagen.
City
Stardust, David Bowie-like.
Das hatte ich schon hinter mir. Das war, also diese Zeit habe ich in der Provinz verbracht, also in Herford und Bielefeld.
So,
also,
aber du sahst doch, hier beim ersten Album sahst du doch auch noch so aus.
Ja, das waren so späte Zuckungen. Aber Ziggy Stardust habe ich, das war 1972 oder 1973 kam das raus. Und da bin ich irgendwie mit meinen Kumpeln schon irgendwie total angemalt durch die Einkaufspassagen da in Bielefeld gelaufen. Und die Leute haben uns ja also sehr schräg angesehen. Gott sei Dank sind die Ostwestfalen ziemlich ruhiger Menschenschlag. Also in anderen Städten hätten wir vielleicht sogar ein bisschen Ärger gekriegt, aber wir sahen schon ziemlich außergewöhnlich aus in der Zeit.
Wusstest du, dass du sehr hübsch warst?
Nee, ich habe mich eigentlich nie für besonders hübsch gehalten. Also vielleicht, weil man die Eitelkeit verhindert sowas. Ne? Wenn man eitel ist, dann will man ja immer noch mehr. Man ist eigentlich nie mit dem zufrieden, was man hat.
Würdest du von dir behaupten, dass du eitel bist?
Ja, absolut. Ja. Deswegen, das ist ja einer der Gründe, weshalb man Künstler wird.
Also nicht nur du, alle sind dann eitel?
Alle, ja, würde ich sagen.
Okay.
Also auch die nicht so aussehen.
Also stell mir das, also du warst ja da schon längst erwachsen, aber dennoch, ich meine einfach so den Bund, also vom Wehrdienst raus in Berlin landen, so obdachlos irgendwie so rumgammeln bei Freunden und so, stelle ich mir schon schwer vor für deine Eltern. Warst du auch als Kind schon immer so aufmüpfig und anders?
Nein, ich bin eigentlich eher eine Person, die Konflikten nur aus dem Weg geht. Also meine Schwestern, die waren so, die haben sich mit den Eltern angelegt, vor allem mit meinem Vater. Und ich bin eigentlich immer um Probleme rumgelaufen. Also es war nicht so mein Ding. So Streitereien und sowas, das hat mir überhaupt nicht gelegen. Konflikte über sowas. Ich habe dann auch meine Schnauze gehalten, ich konnte trotzdem dann das machen, was ich machen wollte, aber ich habe das dann eben, das Problem so gelöst, dass es irgendwie dann andere Leute, die dagegen waren, das nicht mitgekriegt haben.
Ich hätte jetzt erwartet, weil ich ja gelesen habe, dass du auf Schloss Salem warst. Mhm. Das ist ja dieses berühmte private Internat am Bodensee, wo reiche Eltern, das ist jetzt das Klischee, ihre leistungsschwachen Kinder hinschicken. Und
aber genau so war es.
Und denen ihr Abi
kaufen. Also leistungsschwach und scheidungsgefährdet sozusagen. Also das war eine schöne Zeit da. Also,
ist das ich jetzt kenne ironisch auch kaum, gemeint?
Nein, oder? Nein, es war eine schöne Zeit. Ich war wirklich ganz happy. Also, und da unterscheide ich mich von vielen meiner Mitschüler, Salemer Mitschüler wahrscheinlich nicht, da in dieser Schule zu sein. Und man hat da auch interessante Leute kennengelernt. Mhm. Es waren auf eine gewisse Art und Weise in sozialer Hinsicht eben auch Außenseiter. Ja, aber eben aus der anderen Richtung, aus der anderen Ebene. Und ich komme selber eben auch aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater hatte eine sehr erfolgreiche Klimatechnikfirma und ich hatte nie irgendwie, also in meiner Kindheit, irgendwelche monetären oder sonst wie immer gearteten Probleme.
Haben die dich dann auch nicht unterstützt, als du in Berlin rumhingst?
Nein, ich war einfach weg. Also
wovon hast du denn dann gelebt?
Naja, von was man so lebt, wenn man ein Punk ist. Ne? Man man baggert Leute an oder manchmal hat man auch einen Job. Also irgendwann habe ich dann auf dem Bau gearbeitet als Bauhelfer. Und meine Eltern, oder naja, meine Eltern wussten nicht, was überhaupt aus mir geworden ist. Und also meine Mutter hat mir dann irgendwie die Geschichte erzählt, dass 1984 mein Vater einen Anruf von einem Geschäftsfreund kriegte, dem sagte: Du, Karl, schalt mal den Fernseher ein. Ich glaube, dein Sohn steht da und singt. Und mein Vater, die Antwort von meinem Vater war: Wieso? Wie, der ist im Fernsehen? Sind doch noch gar keine Nachrichten. Der dachte irgendwie, also wenn ich im Fernsehen bin, dann ist das, muss das irgendwas Kriminelles oder sonst irgendwie was sein.
Dann kam 4 Monate nach Big in Japan eure 2. Single. Stimmt es, dass du den in nur 2 Tagen geschrieben hast?
Also ich muss dazu sagen, ich habe vorhin auch gesagt, also Big in Japan, als ich das geschrieben habe, ich habe die besten Sachen in meinem Leben immer mit anderen Leuten zusammen gemacht. Und diese beiden Stücke, also diese Stücke sind alle in Zusammenarbeit mit der Band irgendwie entstanden. Mhm. Und das haben wir irgendwie, ich mochte diese Nummer am Anfang nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen, weil als wir die erste Single, als sie rauskam und die so ein phänomenaler Erfolg wurde, was sich vorher so in dem Ausmaß keiner vorgestellt hat. Also die Plattenfirma Warner war das damals, die hatten irgendwie ein Problem. Die hatten eigentlich gedacht, dass sie dann als 2. Single Forever Young veröffentlichen und dass das dann vielleicht irgendwie so ein Sommerhit wird. Aber jetzt, weil Big in Japan halt so groß war, dachten sie, vielleicht können wir das noch in das Weihnachtsgeschäft schieben, weil das ja so eine schöne Ballade ist. Und jetzt brauchen wir aber noch irgendwie einen Hit dazwischen. Und dann kamen irgendwie 2 Abgesandte nach Münster und von Warner und sagten irgendwie: Jungs, ihr habt das doch drauf, ihr könnt doch Hits schreiben. Ne? Das könnt ihr doch. Ne? Und wir haben gesagt: Ja, klar, können wir. Und dann haben wir diesen Song geschrieben. Und genau aus dem Grunde mochte ich den nicht. Weil die alle anderen Stücke, die wir geschrieben haben, die haben wir aus so einem inneren Selbstverständnis heraus sind die entstanden. Und das war jetzt auf einmal so eine Auftrags- und Marketinggeschichte. Okay. Und der Text kam mir hirnlos vor. Also weniger die Strophen, aber der Refrain. Und das war alles irgendwie so angelegt von vornherein. Ja, okay, lass uns mal einen Hit schreiben. Und ich hab dieses Stück eigentlich jahrzehntelang gehasst, bis Mitte der 90er Jahre war das dann mein MD, also mein Musical Director von der Liveband, gesagt hat: Sag mal, Marian, warum spielen wir eigentlich nicht Sounds Like a Melody? Warum haben wir das nicht im Repertoire? Und ich sag: Na, ich hasse diesen Song. Das ist irgendwie, da war ich nicht ehrlich, da war ich nicht so richtig bei mir. Und also Martin Lister war das damals, mit dem habe ich sehr viele schöne andere Stücke noch geschrieben. Er sagt: Aber es ist echt ein gutes Stück, lass es doch mal machen. Pass mal auf, ich stimme mal die Band drauf ein, kommst morgen ins Studio und dann spielen wir es mal zusammen. Und wenn du dich gut dabei fühlst, dann lass uns das doch ins Repertoire nehmen. Und dann haben wir das gemacht. Und als ich da mit der Band irgendwie zusammen dieses Stück gespielt habe, habe ich auch immer festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und es macht ja richtig Spaß, den zu singen. Das ist natürlich auch so eine Herausforderung, weil das im Refrain so extrem hoch geht. Ja.
Kannst du das auch immer noch?
Also ja, die meisten Songs sind in der Original, aber Sounds Like Melody nicht mehr. Nee, das ist eine Terz tiefer.
Ah, okay. Das kriegst du nicht mehr hin.
Nee, das schaffe ich nicht. Das ist, also wir hatten das damals, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Tonart wir das geschrieben hatten, aber unser damaliger Produzent Wolfgang Loos, der hat es dann noch mal um 3,5 Töne hochgejatzt. Und das habe ich schon damals, also 1984, gerade so eben im Studio hingekriegt, da in diese Region vorzudringen. Also ich bin eigentlich so von meiner Veranlagung her, würde ich sagen, also wenn ich ein klassisches Fach gäbe, wäre ich wahrscheinlich ein Countertenor gewesen.
Das sind ja die Eunuchenstimmen.
Ja, quasi. Genau, diese ganz hohen. Sorry. Ja. Nee, also früher waren das Eunuchen. Ja.
Das hier ist ja euer Debütalbum, das 84 rauskam. Ja. Da sind ja die ganzen Hits drauf, ne?
Und, ja, nicht die ganzen, aber
sagen also wir mal, viele, genau. Auch Sounds Like a Melody, aber auf der B-Seite. Und weißt du, das hier ist quasi eine Erstausgabe für Radio, weil, guck mal hier, da sind auch noch so Gimmicks mit dabei.
Ja.
Erinnerst du dich zum Beispiel hier dran?
Ja, klar, an die Fotosession nämlich, genau.
Mhm. Mach doch mal auseinander, weil ich finde es ganz interessant. Es ist ja ein Poster, was wahrscheinlich alle Mädchen im Schlafzimmer hängen hatten.
Ja, ganz vorne am Bug der Motorjacht, da erkennt man Frank, den ich eigentlich, also der war wirklich schön. Das war ein bildschöner Junge. Der sah aus wie James Dean, fand ich immer.
Und warum winkst du hier so traurig?
Das ist einfach so eine Momentaufnahme. Wahrscheinlich habe ich im nächsten Moment irgendwie gelächelt oder sowas. Das ist einfach, das ist ja nicht, das ist so ein Momentaufnahme. Das ist jetzt nicht irgendwie gestellt gewesen, sondern wir haben alle da rumgesessen und haben uns ein bisschen gelangweilt. Und der Fotograf fing dann irgendwann diese eine Szene ein, weil er uns alle gleichzeitig im Bild hatte.
Und ist das Boot gefahren oder
lag? Ja, das ist gefahren. Okay. Und Bernd ist, glaube ich, seekrank geworden dabei auch. Oder war es Frank? Ich weiß nicht.
Ist ganz lustig, das ist auch so eine Info für die Journalisten und da sind so Zitate. Da hast du zum Beispiel das Zitat, die LP, das sind wir, nicht mehr und nicht weniger.
Ja.
Sehr tiefgründig.
Findest du?
Nein.
Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist wahrscheinlich, gibt es da noch mehr Zitate?
Ja, kannst du mitnehmen und zu Hause nochmal durchlesen und dir bessere ausdenken. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast es nicht alleine geschrieben, du hattest eine Band und die Öffentlichkeit denkt ja immer, ihr wart zu dritt. Also es ist ja hier auch auf den Fotos. Aber es gab so eine Zeit, da wart ihr irgendwie ein siebenköpfiges Kollektiv, oder?
Ja, genau. Das war die Zeit, als ich dann in West-Berlin angefangen habe, also Ende der 70er Jahre, ein bisschen Geld zu verdienen und Steady Job hatte. Habe ich auf dem Bau gearbeitet und da waren dann auf einmal Dinge möglich. Also ich hatte schon immer großes Interesse an Musik, konnte mir aber selber nicht vorstellen, dass ich also selber sowas mache. Ich konnte kein Instrument spielen und keine Noten lesen und nichts.
Aber singen?
Ja, genau. Ich habe also früher schon im Madrigalchor im Friedrichsgymnasium in Herford gesungen. Und also ich wusste, dass ich ganz gut singen kann auch. Also das ist übrigens eine ganz witzige Geschichte, weil ich war dann eine Zeit lang auf der Suche nach einer Band. Also das muss so 1980, 1981 gewesen sein. Und da gab es eine Rockband in Berlin, die hieß Dr. Koch Ventilator und die suchten Sänger.
Ist das nicht eine Bluesband gewesen?
Ja, also die waren so, die hatten auch, glaube ich, Synthesizer, hatten jedenfalls einen Keyboarder mit in der Band. Und ich bin dann zu dieser Audition hingegangen, die hatten, mit drei oder vier anderen Leuten, die auch da waren. Und ich wurde dann eigentlich nicht genommen. Die haben sich dann für so eine Art Elvis Presley-Imitator entschieden. Aber der Keyboarder, wie gesagt, der Keyboarder fand mich gut. Er sagte, der hätte mich gerne in der Band gehabt. Und, aber das war so der erste gescheiterte Versuch, also in die Band, überhaupt in die Musikszene reinzukommen, wo ich vorher überhaupt keine Verbindung zu hatte. Durch nichts und wirklich durch gar nichts. Und kam also durch ein paar Freunde, die ich dann hatte, irgendwie die Idee auf, also wir unterstützen uns alle gegenseitig, wir haben alle künstlerische Interessen, die aber ein bisschen unterschiedlich sind. Einige wollen fotografieren, andere wollen malen, einige wollen Musik machen. Und ich war dann erstmal als Bassist praktisch in der musikalischen Abteilung von diesem...
Ach, Bass konntest du auch?
Nö, konnte ich auch nicht.
Ah, okay. Aber hat nur vier Saiten, oder?
Ja, also ich habe mir das relativ einfach vorgestellt, einen Bass zu spielen. Hat sich herausgestellt, so einfach ist es gar nicht. Aber dann habe ich halt dabei gesungen und das hat mich dann gerettet. Dann wurde ich irgendwann vom Bass befreit und konnte dann, also ich habe dann, also ich kann so ein bisschen Klavier spielen und das ist aber mehr, als wenn ich eine Schreibmaschine schreibe. Aber das reicht halt, um irgendwie zum Komponieren oder und Texte schreiben. Und sowas. Und dadurch ist das dann irgendwie ins Rollen gekommen.
Aber habt ihr die Tantiemen der Hits unter der im Ganzen im Kollektiv geteilt? Mhm. Das gibt ja dann recht schnell Ärger, oder?
Nö, hat es ja nicht gegeben, weil wir ja alles verteilt haben.
Ja gut, aber die drei oder so, die vielleicht den Song geschrieben haben, wollen doch dann eigentlich...
Du sprichst jetzt von den dreien, als ob ich keiner von denen gewesen wäre.
Na gut, also ich wollte.
Also ich war ein sehr großer Verfechter dieser Idee, dass es irgendwie durch alle geht, weil ich der Ansicht war, dass wir an diesem Punkt, wo wir da angekommen waren, nur deswegen hinkommen konnten, weil wir die Unterstützung von allen Leuten hatten, die in diesem Projekt mitgearbeitet haben.
Obwohl du ja, glaube ich, fast alleine auch die Texte geschrieben hast, oder?
Ja.
Normalerweise kriegt doch dann der textet, dafür
50%.
Ja. Und darauf
für
hast du alles...
Für einen Text, für den ich irgendwie eine Viertelstunde gebraucht habe. Wir sitzen an einer Musik, die, also wo wir irgendwie, weil wir uns echt einen abgebrochen haben, weil wir waren solche Amateure, wir waren so schlecht. Ne, deswegen haben wir ja, also es war jetzt nicht so diese Überzeugung, diese innere Überzeugung, Rhythmusmaschinen, Sequenzer und Synthesizer zu benutzen, sondern es war für uns die einzige Möglichkeit, überhaupt Musik zu machen, weil keiner von uns richtig ein Instrument spielen konnte.
Aber Marianne, nochmal so, also es klingt jetzt vielleicht von mir so ein bisschen kapitalistisch, aber ich finde, das ist ja schon fast wie so ein Heiliger, dass du quasi gar kein Geld verdienen wolltest und das quasi den anderen alles geschenkt hast.
Ja, aber
hast.
Es war irre viel, also was heißt war, das ist immer noch. Also nein, also ich meine, wenn man genug hat, kann man es auch irgendwie verteilen.
Finde ich toll.
Ich habe überhaupt keine Beziehung zum Geld. Das, und ich vermute mal, das liegt an meiner privilegierten Kindheit. Also ich habe tatsächlich nie die Erfahrung machen müssen, wie wichtig und wie entscheidend und wie toll das ist, viel Geld zu haben. Und das ist also einerseits ein Privileg, aber es ist nicht unbedingt, sagen wir mal, das zeichnet eine Person nicht unbedingt aus. Und insofern denke ich mal, dass also ich mich da irgendwie einigermaßen korrekt verhalten habe, was das angeht. Mhm. Aber dafür musste ich kein Heiliger werden, sondern das lag teilweise eben auch daran, weil mir das einfach nicht besonders viel bedeutet hat. Es war für mich absolut wichtig, mit den beiden anderen Jungs irgendwie in dieser Band zu sein, und wir haben auf einmal unsere Träume verwirklicht. Wir waren auf einmal die erste Fernsehsendung und all diese ganzen Sachen. Leute interessierten sich für unsere Meinung und all sowas.
Aber das erklärt, finde ich, also mir jetzt auch, weil das ist ja ein ganz toller Wesenszug, dass du so bist. Das erklärt mir vielleicht auch, warum du 7 Kinder mit 4 Frauen hast.
Ja?
Ja, weil
also ist ja ein toller Typ irgendwie. Fehlt mir jetzt.
Naja.
Das fehlt mir jetzt in Verbindung.
Naja, ist doch attraktiv. Ein ungeiziger Mann, der so eine freie Lebenseinstellung hat, ist schon attraktiv.
Ja, also dazu kann ich jetzt überhaupt nichts sagen.
Hast du die alle 4 auch mal geheiratet? Oder bist
nein. Ich bin jetzt mittlerweile verheiratet, aber ich bin unwahrscheinlich stolz auf diese Kinder und diese 7 Kinder. Und ich finde das toll, was wir als Eltern irgendwie für die machen. Mhm. Und da ist auch, also es gibt da keine Probleme oder Streitereien oder sonst irgendwas.
Aber du musst denen natürlich auch Ausbildung oder Studium und sowas finanzieren, ne?
Mhm. So, ja, wir können jetzt die ganze restliche Zeit damit verbringen, über meine monetäre Situation zu reden. Aber,
nein.
Aber ganz allgemein kann ich sagen, irgendwie, du musst dir darum keine Sorgen machen.
Okay. Und die halten dich ja auch offenbar jung. Stichwort jung.
Ja.
Weißt du, wie oft das schon gecovert wurde?
Nee, also in der Tat ist das tatsächlich ein Song, den ich also selber mittlerweile auch nicht mehr verstehe. Ich verstehe dieses Phänomen nicht, was diesen Song zu dem gemacht hat. Also ich meine, wir haben diesen Song geschrieben, aber der hat so ein Eigenleben entfaltet.
Ich glaube, es ist die Melodie.
Drei Viertel der Menschheit kennen diesen Song mittlerweile. Und,
wo kam die Melodie her?
Naja, es war einfach die Melodie. Das war tatsächlich so. Ich hatte Bernd kam mit diesem Tape an, meinte hier, wir haben hier, damals war es noch eine Abtempo-Nummer, die hatte irgendwie das war so ein Rockgriff. Da. Und ich fand das super geil und gesagt, ja, ey, ich schreibe da einen Text, habe ich so 3-4 Stunden gebraucht, habe ich diesen Text geschrieben. Also mit ein paar Zeilen haben wir dann später noch geändert. Und dann habe ich gesagt, du, ich weiß auch schon genau, wie ich das singe. Und dann habe ich ihm das vorgesungen. Und du sagst ja diese Melodie.
Weil Forever Young gibt es ja öfter. Ich meine, Bob Dylan hat auch mal einen Song geschrieben, der so hieß, stimmt's?
Also es gibt es eigentlich nicht so besonders oft. Es gibt 2 Songs. Also einer, der vor uns geschrieben wurde, das ist der von Bob Dylan. Und ich nehme an, dass ich das tatsächlich irgendwann mal gehört habe. Also diesen Titel gehört habe, weil ich... Also diesen Song habe ich mir erst viel später angehört. Und dann gibt es noch einen Song gleich mit dem gleichen Titel von Rod Stewart, glaube ich. Aber es sind eben völlig andere Stücke und auch völlig andere Melodien und sowas. Ich fand diesen diesen Begriff einfach so maßlos. Also es war eben, heutzutage ist das irgendwie so ein sprichwörtlicher Begriff geworden, genauso wie Big in Japan. Und vielleicht so zum gewissen Maße auch Sounds Like a Melody. Das sind irgendwie so Schlagbegriffe geworden. Und das kommt einem so normal vor. Aber damals war Forever Young, das war ein völlig maßloser Anspruch, völlig merkwürdiger Ansatz irgendwie, der also da in diesen zwei Worten steckt. Und
wie findest du denn?
Und deswegen fand ich das, spannend, um diese Idee ewiger Jugend irgendwie, also einen Text rumzubauen.
Mhm.
Und ich habe dann einfach, also weil ich wusste, wie ich das singe und so, und ich musste diesen Text jetzt ganz schnell schreiben, damit ich das endlich singen kann. Und dann habe ich irgendwie gar nicht erst lange nachgedacht, sondern habe irgendwie so Zitate genommen aus habe ich mir gedacht, was hat irgendwas mit Forever Young zu, der Film zum Beispiel, habe ich Filmzitate, Diamonds Are Forever von diesem James Bond Film, diese Zeile reingebracht und
Sachen. Du hast das nur so aus Versatzstücken.
Total
aus Versatzstücken. Ist ja fast lieblos dann.
Nein, überhaupt nicht.
Ach so.
Weil ich war so begeistert von diesem Song.
Ja, okay.
Und ich wollte den jetzt so schnell wie möglich singen. Also das ist oft so, dass du im Studio bist und du arbeitest an irgendeiner Musik und auf einmal hast du einen Einfall. Und du kannst diesen Einfall aber jetzt in diesem Moment sofort nicht machen, sondern du musst dafür erst was anderes. Du musst also entweder einen Text schreiben oder du brauchst irgendwie eine Basslinie dafür oder sonst irgendwas. Und dann machst du das ganz, ganz schnell, im Gegensatz zu sonst, wo du immer alles genau austüftelst. Und diese Sachen werden meistens genial. Also sie werden meistens viel besser als die Sachen, die du ausgetüffelt hast, weil du stehst und du willst es jetzt machen, damit du das endlich hören kannst. Und ich habe das eben genauso gemacht und diesen Text mehr oder weniger so zusammengesampelt und das dann verbunden natürlich mit ein paar eigenen Ideen oder sowas. Aber die grundlegende und würde ich auch sagen eigene Idee war eigentlich, also solche Formulierungen zu finden, die in irgendeiner Form was damit zu tun haben, die aber vollkommen wahllos hintereinander kommen. Und dadurch dann irgendwie was Neues ergeben. Ich denke, das ist auch teilweise zumindest irgendwie das Erfolgsgeheimnis von diesem Stück, weil es so auf so viele verschiedene Lebenssituationen eine Antwort hat.
Mhm.
Aber das ist eben dieser Random-Effekt, der durch diesen Text und natürlich durch diese Zeile besteht. Jedenfalls hatte ich das dann endlich und dann konnte ich Bernd das vorsingen. Und jetzt kommen wir auf diese Melodie, von der du da gesprochen hast. Und dann habe ich am Schluss gesagt, aber die Melodie im Chorus, da denke ich mir noch mal was Besseres aus. Das ist ja ein bisschen zu billig. Und Bernd meinte, oh nein, lass das bitte so, wie es ist. Und
hat
es echt gerettet, den Song. Wer weiß, was ich da angestellt hätte. Ja.
Es gibt ja eine Version von Bushido, glaube ich, und Karel Gott.
Ja.
Beyoncé hat den Song gesungen. Mit
ja, Karel hat den Song gesungen zu Bushido, ja.
David Guetta, jetzt gerade im letzten Jahr, war ja ein Riesenhit, ne?
Ja, ja, jedes Mal. Also alle diese Coverversionen sind eben...
Erlaubst du es immer, dass das gecovert werden soll? Oder ihr?
Also bei Karel war es einfach so, dass ich das... dass es für mich eine Herzensangelegenheit war, weil...
Goldene Stimme aus Prag, den magst du.
Ja, wir haben jetzt musikalisch jetzt nicht so allzu viel gemeint, aber wir sind beide sehr melodieverliebte Menschen, oder waren, er ist ja nur leider gestorben. Mhm. Aber wir haben uns so tierisch gut verstanden und ich habe diesen Typen echt geliebt. Als er ankam und gesagt hat, er würde jetzt zu seinem 70. würde er das gerne zusammen mit Bushido singen, habe ich gesagt, ey, mach was du willst. Hier, nimm den Song und mach was du willst. Und es hat mich total gefreut. Das ist dann, also für ihn ist es dann auch Nummer 1 wohl in Deutschland.
Ja, danke, Marian. Ich denke, es gibt noch viele, die eure Songs covern werden. Und ich finde es auch super, dass du immer noch auf Tour gehst. Ich wünsche dir alles Gute.
Ja, also Touren ist, das ist überhaupt das, morgen fliege ich nach Valencia.
In die Sonne.
Das spielen wir.
Na dann wünsche ich dir alles Gute für die Tour.
Und ja, danke.
Auch im nächsten Jahr, wenn du wieder in Deutschland unterwegs bist.
Alles klar.
Danke.
Bis dann. Ciao.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch die Folge mit Marian Gold gefallen hat, dann hätte ich noch eine kleine Empfehlung für einen anderen Podcast, und zwar den mit Peter Urban vom NDR. Urban ist ein alter Radiokollege von mir, noch viel älter als ich, der ist schon in Rente. Und er macht zusammen mit Oke Bandixen den Podcast Urban Pop. was ja ein kleines Wortspiel mit seinem Nachnamen ist. Finde ich auch lustig. Und in Urban Pop erzählt Peter Urban nicht nur über seine Zeiten als Moderator des Eurovision Song Contest, was er 20 Jahre lang gemacht hat, sondern auch lustige Stories über seine Begegnungen mit allen möglichen Popstars hinter den Kulissen. Wenn ihr also Lust habt, mal in Urban Pop reinzuhören, die Folgen findet ihr in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.